Sie hören eine Sendung von Schweizer Radio DRS.
Hier ist das Regionaljournal Aargau Solothurn. Heute mit der Frage, welches Spital im Aargau soll welche Operation durchführen. Die geplante Südwestumfahrung von Brugg kommt vor. Und wir reden mit dem Besitzer von Eichmühli zu Bainville im Freiamt, eine Woche nachdem der historische Betrieb komplett ist abgebrannt. Das Wetter bleibt grau, morgen gibt es 7 Grad. Am Mikrofon Marco Jacki. Zum Anfang die Nachrichten mit dem Maurice Velati.
Die beiden Aargauer Kantonsspitäler sollen besser zusammenarbeiten. Darum gibt es jetzt einen Vertrag zwischen den Spitälern und dem Kanton. Ein Ziel davon, man will die Spitzenmedizin zwischen den Häusern aufteilen. Man will also definieren, welche Operationen in welchem Spital weiterhin sollen gemacht werden. Der Kanton will damit die Spitzenmedizin im Aargau weiter möglich machen. Die Spitäler stehen neu nämlich im nationalen Wettbewerb und dürfen gewisse Operationen nur noch dann anbieten, wenn sie die auch häufig genug durchführen. Die geplante Südwestumfahrung von Brugg ist ein Schritt weiter. Die Aargauer Regierung hat das Projekt jetzt dem Parlament übergeben. Das muss der Kredit genehmigen. 46 Millionen Franken soll die Umfahrung kosten und das Zentrum von Brugg windisch entlasten. An den ursprünglichen Plänen hat die Regierung nicht mehr viel geändert. Es hätte zwei Änderungswünsche gegeben, schreibt die Regierung. Die wären aber alle zu teuer und zu aufwendig gewesen. In Koblenz ist am Mittwoch ein Bauarbeiter gestorben. Der Mann hat in Koblenz beim Bahnhof gearbeitet, gerade bei den Gleisen. Ein Zug hat ihn gebracht und schwer verletzt. Im Spital ist er kurz darauf aber gestorben. Wie der Unfall können passieren, ist noch nicht ganz klar. Vor allem weiss man noch nicht, warum der Mann bei den Gleisen war, obwohl eben ein Zug gefahren ist. Der Staatsanwalt hat darum eine Untersuchung eröffnet. Das alte Vindonissa ist immer wieder für eine Überraschung gut. Jetzt hat man zum Beispiel einen Friedhof entdeckt, wo man noch nichts davon gewusst hat. Zu Brugg ist das Gräberfeld vorgekommen, westlich von der Vorstadt am Abhang vom Bruckerberg. Dort ist in der Römerzeit die Strasse durchgegangen von Vindonissa auf Augusta Raurica. Die Kantonsarchäologen haben bis jetzt über 35 Gräber freigelegt. Man hat Knochen gefunden, Tongefäße und Schmuck aus Bronze. Aber auch Mauern, wahrscheinlich von römischen Grabmonumenten, solche hat man in der Schweiz bis jetzt erst ganz selten gefunden. Und der neue Kanton Solothurn, das Hegendorf, hat jemand gestern Nachmittag in der katholischen Kirche gewütet und sogar probiert, Feuer zu legen in der Kirche. Es ist ziemlich viel kaputt gegangen, der Schaden sind mehrere tausend Franken, sagt die Polizei. Die unbekannten Täter haben zum Beispiel Öl auf den Altar gegossen, eine heilige Statue angeschwärzt oder die Osterkerze kaputt gemacht. Die Polizei sucht Zeugen.
Ihr hört das Regionaljournal Aargau Solothurn und so geht es weiter bei uns. Der Schweizer Psalm und was er im Aargau bedeutet oder könnte bedeuten oder sollte bedeuten oder müsste bedeuten oder eben nicht bedeuten. Eine hochpolitische Angelegenheit und eine Glosse dazu. Und 9 Generationen haben in Bainville im Freiamt die Eichmühle betrieben. Vor einer Woche ist sie runtergebrannt. Der Besuch beim Müller, der alles verloren hat, aber wieder was aufbauen. Zuerst jetzt Spitalpolitik. Die beiden grossen Akutspitäler im Aargau müssen also besser zusammenarbeiten. Ein Vertrag regelt das. Der Kanton als Besitzer der Spitäler, zu Aarau und zu Baden, macht mit diesem Vertrag Druck. Aber nicht nur, Christian Büchli.
Seit Anfang Jahr können die Patienten in der ganzen Schweiz wählen, in welches Spital sie wollen, eben nicht mehr nur innerhalb von ihrem Kanton, sondern irgendwo im Land. Die Kantone sind sozusagen in Konkurrenz untereinander bei der Medizin. Dazu kommt, dass künftig nicht mehr in dem Spital alle komplexen Operationen machen dürfen. Schwierige Eingriffe sollen nur noch Spitäler machen, die viel Übung haben damit. Der Aargau will sich rüsten, so dass man auch künftig bei uns noch Spitzenmedizin betreiben kann. Die Kantonsspitäler Aarau und Baden sollen enger zusammenarbeiten, schauen, welches Spital sich auf was für Operationen spezialisieren soll. Und genau für das haben die beiden Spitäler zusammen mit dem Kanton den Vertrag unterschrieben. Zusammenarbeit per Vertrag, das klingt schwer nach Druck von oben vom Kanton. Nicht nur, sagt die Aargauer Gesundheitsdirektorin Susanne Hochuli.
Der Vertrag ist ja nicht etwas, was jetzt der Kanton diesen zwei Kantonsspitäler aufs Auge gedrückt hat, sondern das ist in dem Strategieprozess, sind drei Parteien, die genau das gleiche Gewicht, den gleichen Wert haben, zusammengehockt und haben sich auf den Vertrag geeinigt, wo man einfach gesagt hat, bei der hochspezialisierten Medizin, aber auch bei gewissen Bereichen von der spezialisierten Medizin, muss man heranschauen und sich überlegen, was macht Sinn, was bietet man konzentriert wo an, wie kann man es koordinieren.
Zum Beispiel überprüfen wir, in welchem Spital Operationen an den Speiseröhren oder an den Bauchspeicheldrüsen noch sinnvoll sind. Und im Bereich IT und Logistik schauen wir, wo man noch zusammenarbeiten kann. Nur, jedes Spital ist doch stolz auf seine Spezialisten. Längt denn so ein Vertrag, damit Spitäler gewisse Operationen aufgeben? Susanne Hochuli findet, allein das Zusammensitzen hat schon viel gebracht.
Dass man darüber geredet hat, dass es in Zukunft den Fachkräftemangel noch mehr wird beschäftigen, dass man sich ja auch überlegen muss, wie kann sich der Kanton Aargau gegenüber anderen Kantonen positionieren, dass man eben sagt, doch, für diese Operation möchte ich als KSA oder als KSB gehen, weil die dort im Kompetenzzentrum sind. Und da hat es schon neue Sichtweisen gegeben und was aus denen jetzt entsteht, das hat dann natürlich auch wieder damit zu tun, dass man immer wieder zurück an den Strategieprozess denkt, was der hat wollen, und sich zusammen auch weiterentwickelt und eben nicht nur alleine, nicht nur in dem eigenen Gärtli-Denken.
Damit man Lösungen findet für den ganzen Kanton, eben über Gärtli aus, für da gibt es neu den Vertrag und einen Synergierat, der die Zusammenarbeit überwacht. In dem Rat ist das Aargauer Gesundheitsdepartement vertreten und die beiden Spitäler.
Der Vertrag gilt ab sofort. Der Kanton erwartet, dass die Spitäler jetzt vorwärts machen. Die Aargauer Regierung soll den Schweizer Psalm verteidigen und der vom Komponist Alberich Zwissig retten. Das fordert die Aargauer SVP. Schliesslich hat der Alberich Zwissig ja Zwettigen gelebt im Kloster im 19. Jahrhundert. Die SVP macht sich Sorgen um den Schweizer Psalm, weil die gemeinnützige Schweizerische Gesellschaft den Text abändern will. Mit was sich Politik alles beschäftigt? Der Glosse von Andrea Affalter.
So fährt er an, der Schweizer Psalm, und so singen wir ihn am 1. August oder vor dem Schubmatsch, wenn wir ihn können. So auf jeden Fall hat ihn der Alberich Zwissig geschrieben, 1841. Ein Urner, der im Aargau hat gelebt. Wobei, das stimmt nicht genau. Die Melodie hat er schon 1835 komponiert, dann noch im Kloster Wettigen. Und der Text ist 1841 dazugekommen, zu Luzern. Weil das Kloster Wettigen hat es dann schon nicht mehr gegeben, aufgehoben wegen dem Kulturkampf. Und geschrieben hat der Alberich Zwissig den Text auch nicht selber. Er hat ihn übernommen und angepasst. Aber einen Weg. Der Schweizer Psalm ist ein Aargauer Psalm. Einmal für die Aargauer SVP. Und darum macht sich der SVP-Grossrat Jürg Stüssi jetzt auch Sorgen drum. Die Idee, der Text vom Psalm ein bisschen zu entstauben, ist ein Affront für ihn. Gott und Vaterland und freie Schweizer, das gilt für ihn bis heute. Sie fragt die Aargauer Regierung darum, wie sie den Angriff abwehren und der vom Alberich Zwissig retten. Eigentlich gar nicht, ist salopp zusammengefasst ihre Antwort darauf. Eine Antwort, die im Original 5 Seiten lang ist, mindestens so blumig daherkommt die Frage selber und einen historischen Bogen schlägt von 1835 bis heute. Durchaus ein interessanter Bogen übrigens. Oder habt ihr gewusst, dass der Schweizer Psalm erst seit 1981 definitiv und offiziell die Schweizer Nationalhymne ist? Vorher hat man genauso gern «Rufst du mein Vaterland» gesungen, wenn es patriotisch ist worden. Nur hat das Lied dummerweise die gleiche Melodie wie die englische Nationalhymne. Bei offiziellen Anlässen hat es darum manchmal ein bisschen peinliche Verwechslungen gegeben. Ja, und geschaut haben wir der Wege ja auch nicht besser. Item. Bei allem Respekt vor dem Alberich Zwissig und seinem Werk, die Aargauer Regierung wird für einen Schweizer Psalm auch kaum eine Lanze brechen. Der Jürg Stüssi und die Aargauer SVP müssen diese Schlacht alleine schlagen.
Die RS1 mit dem Regionaljournal Aargau Solothurn. Jetzt ist 20 vor 6. Eine Woche ist es her, da ist in Bainville im Freiamt die Eichmühle runtergebrannt. Die Eichmühle ist nicht einfach irgendeine Mühle. Fast 450 Jahre hat sie das Getreide gemahlen von den Bauern rundherum. Und seit 9 Generationen ist die Familie Villiger in Eichmühle am Mühlen. Barbara Meier hat die Familie heute besucht und mit dem Inhaber David Villiger und dem Seniorchef Paul Villiger geredet.
David Villiger, wir stehen jetzt hier eigentlich vor der Ruine von Ihrem Familienbetrieb. Vor einer guten Woche hat es hier gebrannt. Wie geht es Ihrer Familie jetzt eine Woche nach dem Brand?
Ja, das ist eine gute Frage, die man immer wieder darauf angesprochen wird. Wir haben von Anfang an, dem Moment, wo die ersten Flammen, die wir gesehen haben, ist der Trubel losgegangen. Es war sehr hektisch immer. Es waren viele Leute gekommen, die etwas wissen wollten, die wir abklären mit Versicherungen. Wir mussten schauen, dass wir Kunden möglichst nahtlos bedienen konnten. Wir haben auch geschaut, dass wir Mitarbeiter immer beschäftigen können. Und so, wir haben die ganze Zeit eigentlich funktioniert. Ich selber, ich habe das gar noch nicht richtig realisiert, was es alles bedeutet. Und man funktioniert einfach und es ist auch gut so, dass man einfach funktioniert. Ich denke, früher oder später, wenn es ein bisschen ruhiger wird, werden dann die Emotionen und alles wird einem dann sicher einholen. Aber im Moment, soweit geht es Umständen entsprechend gut.
Wenn wir jetzt zurückschauen auf die Nacht, wo der Brand ausgebrochen ist, Sie wohnen wirklich gerade unmittelbar nebendran. Wie haben Sie das jetzt persönlich erlebt? Wie ist das abgelaufen?
Ja, abgelaufen ist es so, dass die Nachbarin ist kurz vor Mitternacht, hat dann den Brand entdeckt gehabt. Sie hat dann sofort die Feuerwehr alarmiert gehabt. Und weil ich selber auch der Dorffeuerwehr dabei bin, habe ich den Alarm auch bekommen gehabt. Habe aber nur im Halbschlaf so ein bisschen gehört, bin da noch nicht gerade verwacht. Irgendwann habe ich die Stimme gehört von aussen, habe es gehört, klopfen und knistern vom Feuer. Und als ich dann irgendwann gleich zu mir gekommen bin, verwacht bin, habe ich gemerkt, ja, das klingt ganz komisch, da stimmt irgendetwas nicht. Ich habe dann für mich gedacht, wenn ich jetzt gerade noch das Telefon schelle vom Festnetz, dann ist der Fall klar. Und hat in dem Moment hat es wirklich auch geschellt gehabt, dann ans Telefon. Und ja, da habe ich es dann gehört, was passiert ist, bei den Kleidern rausgesprungen und habe so gesehen, wie die Flammen zum Dach rausgekommen sind. Und für mich war eigentlich gerade vom ersten Moment an klar gewesen, dass wir da nicht mehr viel retten können, weil die Gebäude sind alle zusammengebaut, hat sehr viel Holz drin, alte Gebäude. Und ja, man ist dann, es geht einem so viele Sachen durch den Kopf, was man noch könnte, was man noch sollte. Vielleicht kann man etwas retten drinnen. Aber ja, da hat der falsche Film für mich schon angefangen gehabt. Es ist dann einfach man hat einfach funktioniert und ja.
Und schau, dass man kann die Wohnhäuser nebendran sichern, nehme ich mal an, oder? Weil die stehen ja gerade nebendran.
Ja, da haben wir selber da natürlich nichts machen können. Es ist zum Glück gerade Feuerwehr gekommen. Dorfeigene Feuerwehr, Nachbarsfeuerwehr und Stützpunkt, die sehr, sehr gute Arbeit geleistet haben. Und dank ihrer grossartigen Einsatz hat der Übergriff auf die Wohnhäuser können verhindert werden. Und wir haben aber auch ein riesen Glück gehabt, dass kein Wind gegangen ist. Wenn man sieht auf diesen Bildern, dass die Flammen 20-30 Meter hoch zum Gebäude aus sind, wenn da der Wind von der falschen Seite hergekommen wäre, dann darf man sich gar nicht vorstellen, wie das jetzt könnte aussehen.
Können Sie etwas darüber sagen, David Villiger, warum dass es brennt hat? Weiss man das?
Ja, in dieser Nacht sind zwei Maschinen gelaufen. Ich habe die selber auch noch, bevor ich Feierabend gemacht habe, angelassen. Zum Glück ist es für mich auch beruhigend, dass ich es angelassen habe und nicht, dass ich da einen Mitarbeiter noch das Gewissen machen müsste. Es sind zwei Prozesse gelaufen. Die sind gerade örtlich beieinander zu gewesen. Auch dort ungefähr, wo die Flammen zum Dach rausgekommen sind, so wie ich das gesehen habe. Aber was genau die Ursache ist, das kann man so nicht sagen. Die Brandermittlungen sind auch noch im Gang. Ob da jemals etwas gefunden wird, das kann man im Moment so nicht sagen. Nein.
Was ist denn genau alles zerstört worden, wenn Sie das jetzt mal kurz können erklären für die Leute, die die Situation da nicht so kennen?
Das, was wir am meisten bedauern, ist das alte Müllgebäude, Produktion von Lebensmitteln. Das ist ein 448-jähriges Gebäude, wo eben die ganze Geschichte Eichmülli drin war. Dann, wo abgebaut ist, ist auch noch die Produktion von Mischfutter für Nutztier und die ganze Installation Einrichtung für Getreideannahme, wo wir im Sommer während der Getreideernte das Getreide reinigen und verwiegen und nachher in die nebenstehenden Silo-Gebäude einlagern. Und was jetzt noch steht, aber auch total kaputt ist, ist noch ein ganz kleiner Lagersilo. Der wird dann auch müssen abgerissen werden.
Paul Fühliger, Sie haben bis vor knapp 3 Jahren die Eichmühle geleitet, haben sich jetzt zurückgezogen, das Ihrem Sohn, David, übergeben. Ich nehme an, Sie waren auch vor Ort während dem Brand. Sie haben mir gesagt, man hat auch gewisse Sachen von diesem historischen Gebäude können quasi retten. Was hat man überhaupt noch können retten? Weil wenn man da jetzt anschaut, sieht man einfach einen grossen Schutthaufen.
Ja, wir sind vom Junior telefonisch benachrichtigt worden, natürlich. Sind dann möglichst schnell hier runter und haben miteinander noch reingehen, ins Büro rein, die paar Ordner rausnehmen und haben dann das Fenster durch müssen, wieder flüchten wegen dem Rauch. Und für uns ist es, ja, es ist fast mehr als traurig, aber trotz allem, wir schauen in die Zukunft und wir haben im alten Gebäude, wo noch das Wappen vom Kloster Muri über dem Eingang war und Steinsockel von 1608, die sind noch, haben wir noch retten können. Und das wird sicher noch ein gutes Andenken sein. Es ist sogar ein Erika über dem Portal, hat noch überlebt. Und das ist doch auch ein Hinweis, dass man weitermachen sollte.
Die Eichmühle, die ist fast 450 Jahre alt gewesen, ganz eine alte Geschichte. 9 Generationen von Ihrer Familie haben die Mühle betrieben. Können Sie vielleicht sagen, wie das dazu gekommen ist? Es ist ja eine außergewöhnliche Geschichte, so eine alte Mühle und dann noch so viele Jahre von der gleichen Familie jetzt geführt.
Früher ist die Mühle im Dorf in Wickweil oben gestanden. Und dann hat man sie weiter runtergenommen, dass man mehr Wasser Einzugsgebiet hatte. Weil da sind 3 Wasser angelaufen hintereinander. Und dann hat der Besitzer in finanzielle Schwierigkeiten gekommen. Und dann hat das Kloster Muri eingesprungen, hat das übernommen. Und dann sind viele von Oberreuthen sind als Lehe da drauf gekommen und haben die Mühle dann können kaufen.
Viele von Oberreuthen, das sind Ihre Vorfahren?
Das sind unsere Vorfahren, jawohl. Und wir haben das können weiterführen. Also der Landwirtschaftsbetrieb, da ist eine Bäckerei gestanden noch. Mühle, Sagerei, wo ich auch noch damit arbeiten konnte. Das hat alles zusammengehört. Und an 1977 ist das dann getrennt worden. Der Bruder hat die Landwirtschaft übernommen und ich konnte die Mühle übernehmen.
Dann haben Sie in der Zeit, wo Sie die Mühle betrieben haben, bis jetzt vor knapp 3 Jahren, wo Sie es Ihrem Sohn übergeben haben, haben Sie die Mühle recht weiterentwickelt. Ihre Mühle ist etwas Besonderes, natürlich regionaler Standpunkt, aber können Sie erklären, was Sie genau besonders in Ihrer Mühle gemacht haben?
Ja, das ist im alten Gebäude ist eigentlich nur die Mehlmühle gewesen. Da ist die Sammelstelle gekommen und man hat fast jedes Jahr hat man wieder etwas müssen oder dürfen erweitern. Man ist einfach fast gezwungen worden, Silo-Raum zu schaffen, mechanisch auf einen neuen Stand zu bringen. Und man hat jeden Franken, den man erwirtschaftet hat, hat man wieder in die Mühle gesteckt. Das ist halt bei einem privaten Unternehmen ist das so.
Sie haben Tierfutter gemacht für die Bauern, oder? Die haben ihr Korn oder ihre Ernte gebracht und sie haben die verarbeitet. Aber dann haben sie auch noch Produkte gemacht, die sie verkauft haben, in einem eigenen Laden und auch in Läden in der Region. Was sind denn das für Produkte gewesen?
Ja, wir haben Mehlmühle und Futtermühle. Ich bin der geborene Mehlmüller, ich habe Mehlmüller gelernt und die Junior hat Mehlmüller und Futtermüller. Und in unserem Mühlenladen haben wir etwa an die 20 Sorten verschiedene Mehl gehabt. Wir haben noch Müsli gehabt und unser Spezialgebiet war vor allem auch Dinkel gewesen.
Wie sind Sie auf das gekommen? Ist das so ein Nischenprodukt gewesen, was Sie wegen dem das gemacht haben oder wie ist das dazu gekommen?
Nein, der Lindenberg ist seit jeher ein Dinkelanbaugebiet. Ich weiss noch, dass ganz früher hat man praktisch nur Dinkel gehabt in dieser Region. Und der Dinkel hat man, also da hat man Korn, hat man dem gesagt, das hat man da geröllt und nachher verarbeitet. Und das ist dann stark zurückgegangen in den 80er, 90er Jahren, weil Weizen viel mehr Ertrag gegeben hat. Und nachher ist das natürlich wieder, jetzt ist das wieder gekommen, ist wieder, Dinkel ist wieder im Trend. Und wir sind für das spezialisiert. Also wir haben eine Maschine gehabt zum Röllen, das war die erste, die wir in der Schweiz hatten. Und man hat sich natürlich sich immer orientiert, was ist auf dem Markt und dass man das schonen kann, verarbeiten. Und das hat man im Mählen angemerkt.
Ich sehe, Sie sind zwar jetzt nicht mehr im Betrieb aktiv, aber immer noch mit Herz und Seelen Müller. Sie haben das übernommen, 9. Generation. Haben Sie überhaupt eine Chance gehabt, irgendetwas anderes zu lernen, zum Beispiel Schreiner oder Bürogummi?
Ja, Chancen, absolut. Ja. Und natürlich habe ich schon gemerkt, dass die Eltern auch Freude hatten, wo sie schon gleich gesehen haben, dass ich Interesse habe am Beruf, aber es wäre nie so gewesen, dass irgendjemand, eben zum Beispiel die Eltern oder auch vom Umfeld gesagt haben, du musst jetzt, das habe ich nie so gespürt gehabt. Es ist wirklich ein sehr interessanter Beruf, Unternehmer zum einen, und aber auch das können verbinden mit dem gelehrten Beruf, mit dem Müller. Und ja, das macht schon sehr Spass und für mich war auch vom ersten Moment an nach dem Brand klar gewesen, das Müllerherz, der Spass am Beruf, mir vom ersten Moment an gesagt hat, dass wir da hier weitermachen
werden. Ich nehme an, das ist noch nicht alles so konkret, aber konkret ist schon, dass eigentlich ziemlich schnell wieder quasi Notlösungen angelaufen sind. Da wird ausgeholfen von anderen Müllereien. Sie haben auch gesagt, Sie wollen eigentlich das Lädeli wieder aufbauen. Was sind so die wichtigsten Punkte, die jetzt in der nächsten Zeit quasi anstehen und was Sie jetzt gerade machen in den nächsten Wochen?
Also wir haben gerade am Tag nach dem Brandfall haben wir schon mit Partnermühlen geschaut, dass sie unsere Produkte, also Produktion übernehmen, dass wir da nahtlos unsere Kunden haben können beliefern. Es ist sehr gut gelaufen und wir sind jetzt dran, ein Provisorium aufzubauen hier bei uns, am Standort, dass wir das Mülli-Lädeli bis etwa Anfang Dezember wieder das einrichten können und dass wir dann da unsere Kundschaft auch so wieder bedienen können und den Kontakt zu den Kunden haben und auch aber auch natürlich Mitarbeiter so können beschäftigen können.
Ja, dafür vieliger, dass es weitergeht, ist so, wie schon so ein bisschen sicher, das spürt man. Was ist so das grosse Ziel, das Sie jetzt haben, ein bisschen längerfristig gesehen?
Also mittelfristig mal aus unser erstes Ziel ist, dass wir nächsten Sommer, Ende Juni, bereit sind für Getreideanlagen. Das heisst, wenn die umliegenden Bauern das Getreide abliefern, dass wir das wieder voll annehmen und einlagern können. Das ist sicher mal das erste wichtige Ziel, das sehr schnell muss jetzt gehen muss. Jeden Tag zählt, wo wir sehr schnell die Fürsche machen und dann aber im zweiten Schritt auch noch gleichzeitig natürlich Produktionen wieder aufbauen vom Lebensmittelprodukt und vom Mischfutter.
Also die eigentlichen Mühlen dann?
Ja, genau. Ja, das ist eigentlich dann das Kerngeschäft, Haupttätigkeiten, genau.
Aber im Worst Case quasi zuerst mal können einlagern für die Bauern und dann halt würden wir es im schlimmsten Fall, wenn das jetzt noch nicht so weit wäre, nochmal dann zum Müllen quasi extern geben?
Ja, genau. Also einlagern ist das eine. Und dann ist aber klar, dass wir die Produkte nachher zu unseren Partnermühlen bringen müssen. Ich hoffe, dass das bis etwa einem Jahr, spätestens anderthalb, wieder alles klappt mit der Produktion, dass wir dann auch in zwei Jahren, also 2014, da uns wieder freuen an einer neuen Mühle. Genau, das sind natürlich schon Ziele, die wir vor Augen haben und wo uns auch jeden Tag wieder Mut zu geben, Zuversicht, dass wir da irgendeinmal wieder freuen an einer neuen Mühle und wieder weitermachen können. Das, was wir am liebsten möchten, nehmen wir das Müllere.
Das Gespräch geleitet mit der Familie Villiger hat Barbara Meier und sie hat heute auch Fotos gemacht von abgebrannten Eichmühle. Die Fotos findet man im Internet auf regionaljournal.ch.
Regional Diagonal, die Woche quer durch die Schweiz. In unserer Sendung morgen reden wir über das Geld. Luzern hat seit kurzem die tiefsten Unternehmenssteuern der Schweiz. Wegen dem stöhnen jetzt allerdings Gemeinden. Sie sind zwar steuerlich attraktive Standorte geworden, nur in vielen Industriegemeinden können gar keine neuen Firmen anziehen, weil es teils schlicht keinen Platz mehr hat. Und den Gemeinden fehlen Millionen. Um Barschaften geht es auch zu Basel. Dort zeigt neuerdings ein Stadtplan auf dem iPhone, wie viel Vermögen an Velostrasse geortet wird. Wir schlendern durch Quartierstrassen mit Blick aufs iPhone und mit Dollarzeichen in den Augen. Und vor genau 25 Jahren hat Bern seinen heissesten Herbst seit langem erlebt. Die Polizei räumt das Hüttendorf Zafaraya, Dutzende Verletzte, Barrikaden brennen. Wir schauen und hören zurück in Regionaldiagonal, morgen nach den 12 Uhr Nachrichten hier auf DRS1.
5:05 ist jetzt. Der 7. Regionaljournal Aargau Solothurn und das sind unsere wichtigsten Themen, kurz zusammengefasst. Kantonsspitäler Aarau und Baden müssen besser zusammenarbeiten. Und vor allem müssen sie aufteilen, wer das künftig welche Operationen macht. Es geht vor allem um die Spitzenmedizin, die es nicht mehr alles an beiden Orten geben soll. Für dass die beiden Spitäler sich wirklich absprechen, hat der Kanton als Besitzer jetzt einen Vertrag gemacht mit ihnen. 46 Millionen Franken, so viel soll die Südwestumfahrung von Brugg kosten. An dem ändert nichts, auch jetzt, wo die Regierung nochmal die Pläne hat angeschaut. Es hat zwar eine Zieländerungswünsche gegeben, aber die wären alle zu teuer gekommen oder zu aufwendig gewesen, sagt die Regierung. Zu Brugg hat man einen römischen Friedhof entdeckt, wo man bis jetzt noch nichts gewusst hat davon. Die Archäologen haben schon 35 Gräber freigelegt und möglicherweise auch etwas gefunden, was in der Schweiz selten ist, nämlich Überreste von römischen Grabmonumenten. Der Friedhof war früher an Strasse von Vindonissa auf Augusta Raurica. Zegendorf hat jemand in der katholischen Kirche einen Haufen kaputt gemacht und sogar wollte Feuer legen. Eine heilige Statue ist zum Teil ein bisschen verkohlt und es hat Öl auf dem Altar. Die Polizei weiss noch nicht, wer in der Kirche gewütet hat. Was macht das Wetter am Wochenende? Das weiss der Felix Blumer von SF Meteo.
Am Abend und in der Nacht verdichtet sich der Nebel über dem Flachland wieder. Auf den Jurahöhen oben ist es aber klar. Morgen liegt immer noch Nebel über dem Flachland, die Obergrenze sinkt aber auf 600 Meter ab. Zum Teil löst sich der Nebel im Tagesverlauf auf, vor allem am Jura-Südfuss und im untersten Aaretal bleibt er aber auch morgen zäh liegen. Über dem Nebel und außerhalb vom Nebel ist es auch morgen wieder sonnig. Am Morgen noch meist wolkenlos, am Nachmittag ziehen dann doch von Westen ein paar Schleierwolken auf. Morgen Morgen zeigt das Thermometer rund um Olten etwa 0 Grad, am Nachmittag gibt es dann in den Nebelgebieten maximal 5, sonst etwa 8 und auf der Jurahöhe bis 10 Grad. Am Sonntag ist es teils sonnig, teils bewölkt. Nebelfelder über dem Mittelland lösen sich bald einmal auf. Am Nachmittag werden dann die Wolken aber generell immer dichter und am Abend kann es am Jura und am Rhein sogar stellenweise nass werden. Die Höchsttemperaturen liegen zwischen Zuchwil und Rheinach bei etwa 7 Grad.
Das war das Regionaljournal Aargau Solothurn. Verantwortlich für die Sendungen heute der Maurice Velati, am Mikrofon Marco Jacki.
Sie hörten eine Sendung von Schweizer Radio DRS. Mehr Informationen auf drs.ch.